Ich freue mich, hier zu sein und euch mit dem Wort Gottes dienen zu dürfen. Ich bin jetzt mal der Knecht, ihr seid jetzt mal die Herren. Und ich möchte gerne nicht irgendeine Meinung verbreiten, sondern wir wollen anhand der Bibel natürlich uns Gedanken durchs Herz gehen lassen, was diese Gemeinschaft der Gläubigen betrifft. Und wir haben das Thema so genannt, einträchtig beieinander wohnen. Und das basiert auf einem Bibelvers. Die meisten kennen den Vers wahrscheinlich. Das steht in Psalm 133, ich lese mal nur einen Vers vor. Da heißt es in dem ersten Vers, da heißt es, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und jeder versteht von uns, dass das einfach ein schönes Bild ist. Wir kommen später nochmal auf den Psalm, weil hier werden drei Fotos geschossen von einem feinen Gemälde, wie das normalerweise unter den völlig übereinstimmenden Brüdern und Schwestern der Gläubigen, der Familie der Gläubigen zugeht. Das ist, erstmal steht da siehe, das heißt, immer wo Gott in Gottes Wort siehe steht, heißt das, da macht die Augen auf, schau dir das mal an, genieß das mal. Siehe, wie gut und wie lieblich es ist. Allein wenn das funktioniert, dann sind wir schon allein durch unser Verhalten nach draußen hin, wie das gefühlt wird, gesehen. Das, bei den Christen geht es ganz anders zu. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir natürlich, ja, die Christen haben überall Kontakte. Ob man nach Südafrika fährt oder ob man, nach Schottland fährt oder egal wohin. Man findet überall Christen, direkt ist da gute Gemeinschaft. Aber damit entschuldigen wir das, was bei uns vielleicht mangelt. Wenn wir hier jetzt, ich rede jetzt mal von Zelle hier, wir als Gläubige in Zelle, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich sehe es mich mal einfach als integriert hier. Wenn wir das tun, was das Bild uns hier vermittelt, dann sind alle anderen mehr oder weniger neidisch auf so ein Verhältnis. Und wenn wir das erzeugen können, dann sagt die Bibel an einer anderen Stelle, ich nehme jetzt mal ein anderes Foto dazu, ich nehme mir ein paar Fotos dabei. Das Foto kann sich jeder junge Mensch was darunter vorstellen, das stellt irgendwas dar. Das ist eine Momentaufnahme. Da sagt der Johannes, der Apostel Johannes schreibt an einer Stelle, dass als der Jesus hier auf die Erde kam, da ist das allererste Mal richtig deutlich geworden, wer Gott war. Denn der Jesus, von ihm wird gesagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Alles, was vorher an Erscheinungen war, das war eine gewisse Erscheinung, meist in Form von Engeln, die Gott darstellten, aber es waren Engel. Aber jetzt war Gott selbst auf der Erde und niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, dieser einzigartige Sohn Gottes, der hat jetzt völlig gezeigt, wer Gott ist. Und der gleiche Vers verwendet er später in einem Brief, in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, und da sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so ist seine Liebe vollendet in uns. Die Botschaft ist die gleiche. Wenn wir einander lieben, dann sehen die Leute in uns tatsächlich, dass Gott den Menschen liebt, und das ist ein bisschen abgegriffener Ausdruck, ein Zeugnis. Das ist etwas, wo andere sehen, das ist was, was wir nicht haben. Das brauchen wir. Uns fehlt was. Und ohne ein Wort zu sagen, geht eine Botschaft raus. Ja? Wir kennen ja die Botschaft der Sterne, die sagen auch kein Wort. Wird nicht gehört, ihre Stimme, aber es ist eine Botschaft von der Größe Gottes. Und wenn wir Liebe untereinander üben, ich reklamiere gar nicht, dass sie hier nicht da ist, ich sage nur, wenn die optimal da ist, dann sehen alle Menschen um uns herum, wer Gott ist, wenn wir einander lieben. Und das Foto wird hier gemacht, wie gut und wie lieblich ist das. Wir wollen uns gedanklich etwas da beschäftigen. Ich habe das so ungefähr eingeteilt, dass wir heute so ein bisschen, hört sich jetzt auch ein bisschen schlimm an, ein bisschen Theorie machen, ja, ein bisschen, was die Bibel sagt dazu, nicht jetzt einfach Grundsätze der Lehre, sondern so mehr so Titusbriefmäßig, das ist die Lehre, die christliche Lehre, aber von ihrer praktischen Seite aus gesehen, jetzt mal zum Anpacken, zum Fühlen, und das machen wir jetzt in der ersten Stunde, und heute Nachmittag, heute Abend, nehmen wir lieber mal eine Geschichte aus dem Alten Testament, weil über die Form der Geschichte die Vermittlung einfacher ist, weil das ist live, ja. Ich sage, da schaut mal live und sehen mal, wie sogar das ganz normale Leben in Ehe und Familie und unter den Gläubigen abgeht, um auch dadurch Reflexionen, Überlegungen anzustellen über das Gemeinsame. Deswegen nennen wir heute das Thema jetzt die gottgemäße Gemeinschaft der Gläubigen und heute Abend das Miteinander kommunizieren, leben, reden. Das ist das, wie das normalerweise ist. Ich rede jetzt nicht nur von einer Gruppe von Gläubigen, sondern ich meine jetzt einfach alle Gläubigen an einem Ort, egal jetzt an welchem Ort. Und ich meine auch nicht, ich rede nicht nur von einer Gruppe und von einer bestimmten Idee und einer Lehre, sondern ich meine, dass das Auswirkungen hat. Ich rede nicht nur von dem Zusammenkommen von Gläubigen, weil das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Ja, wenn ihr dreimal, viermal in der Woche zusammenkommt, das sind ein paar Stündchen, ja. Das Leben der Gläubigen erstreckt sich auf alle Bereiche, überall. Und überall haben wir Gläubige. Und wenn wir eine Familie sind, wo die Kinder und alle gläubig sind, dann ist das ja auch eine gewisse Gemeinschaft. Und deswegen fange ich jetzt an, einen etwas vielleicht untypischen Vers zu lesen, aber der einfach uns mal den Vorteil von Gemeinschaft zeigt, aus dem Prediger. Ja? Das ist eine Stelle, die bezieht man gerne auf die Ehe, geht gar nicht um die Ehe, es geht einfach um Gemeinschaft von Gläubigen. Ich nenne das mal den Vorteil von Gemeinschaft. Ja? Es gibt Christen, die glauben, kannst vergessen, Kirche, Gemeinde und das alles, das ist alles zum Scheitern verurteilt, weil die Menschen sind schlecht und man nimmt nur Schaden, viel zu brisant und risikoreich. Ich bleibe für mich, ich lese meine Bibel und brauche niemand. Man entspricht in dem einen Teil des Christentums, nämlich dem persönlichen, vielleicht dem Willen Gottes, aber man versteht nichts von der Gemeinschaft der Gläubigen, und das ist eine Überlegung, die nicht alttestamentlich ist, sondern die speziell christlich ist, dass die Gläubigen ein Verbund, und die Ausdrücke in der Bibel sind eben Kirche, Gemeinde, Versammlung, und gemeint ist nicht eine Gruppe, die irgendwo ein Lokal hat, sondern gemeint ist die Gemeinschaft der Gläubigen an einem Ort als Teil der weltweiten Versammlung. Gehören alle Kinder Gottes zu. Ja, nicht alle Christen gehören dazu, weil viele Christen nur den Namen haben, Etikett und Fisch hinten drauf reicht nicht. Es muss echt sein. Und der Herr Jesus sieht, ob das bei uns echt ist. Und wir meinen mit dieser Kirche, die Bibel als Idee hat, nicht als Idee, sondern das, was Christus selbst kostbar ist, die Versammlung, meinen wir alle Gläubigen, die zurzeit auf der Erde leben, man könnte noch eine andere Sicht, die seit Pfingsten bis zur Entrückung, denn in der Zeit werden die gebildet, überhaupt dazu gehören, wahrscheinlich irgendwo im 100-Millionen-Bereich, schätze ich mal. Trotzdem die Minderheit gegenüber der Mehrheit der Menschen, denn schmal ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und wenige sind, die ihn finden, wir gehören immer noch zu den wenigen. Das macht uns auch keine Not, weil wir ja doch viele Christen kennen. Aber es ist nicht überall so wie in Celle. Es gibt auch Orte, wo nur ganz wenige Christen sind. Und es kann sein, dass an solchen Orten irgendwo in den Weiten Russlands oder was ich wo wirklich nur mit 5 Mann die ganze Versammlung von einem Ort sind. Das ist möglich. Das können wir nicht ausschließen. Aber hier gibt es, auch hier in Celle gibt es garantiert x verschiedene Gruppierungen. Warum? Das ist nicht unser Thema heute, musste das sein, auch nicht unser Thema heute, aber Gott sieht das als eine Gruppe von Gläubigen. Ich lese hier mal ein paar Verse, ich habe also mehrere Abschnitte aus der Bibel, ich gucke auf die Uhr, damit wir das hinkriegen, und zuletzt, die letzte Abschnitt ist noch eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose, um einfach verschiedene Momente, das Thema ist einfach zu komplex, jetzt an alles zu denken, ich nehme einfach nur bestimmte Elemente, die uns ein Denkanstoß geben soll. Und denkt nicht nur euch, sondern mir genauso. Wir brauchen das alle. Dieses Thema ist kein Reizthema. Und wenn das ein Reizthema ist, wir haken das ab, ach, ganz vergessen, ja, dann hören wir schon nicht richtig zu, sondern es ist ein elementares Grundthema des Neuen Testamentes. Und Gott und der Herr Jesus möchten, dass wir das verstehen und diesen Teil, der zu unterscheiden ist von dem persönlichen Heil, ja, rein persönlich kann niemand für den anderen entscheiden, sich für Gott und Buße tun, sich bekehren. Aber dieses gemeinsame Teil ist auch, wie ich lese mal hier, Prediger 4, Vers 9 bis 12. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, der ihn aufrichtet, ohne um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ja, vielleicht ist es nicht jedem geläufig, der Vers. Ist auch nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn uns irgendwas nicht geläufig ist. Aber vielleicht ist das ein Anstoß, den Text dann nochmal zu Hause durchzulesen, um sich auch darüber mehr Gedanken zu machen. Wir haben hier also vier verschiedene Arten von Gemeinschaft, wenn ich das mal so einklassifizieren kann. Dann meint das im ersten Mal eine Belohnung für ihre Mühe, da ist eine Arbeitsgemeinschaft. Ja? Wenn zwei Mann zusammenarbeiten, dann schafft man dadurch Vorteile. Zwei Einzelne schaffen nicht dasselbe wie zwei, die zusammenarbeiten. An einer Sache, an einem Strang. Ein Thema, was für die Gläubigen und auch der Gemeinschaft der Gläubigen gilt, zusammen auch arbeiten. Nicht einer ist der Chef und der macht alles, grundsätzlich alles. Der organisiert alles, der predigt alles, der macht alles. Ist nicht die Idee der Bibel, sondern gemeinsam, mehrere, auf mehrere verteilt. Aber der Vorteil ist, dass man viel mehr schafft. Auf die Ehe angewandt ist natürlich einfacher, wenn der eine kümmert sich darum, der andere kümmert sich darum und dann funktioniert das Ganze. Aber ich nehme jetzt mal diese kleinste Form von zwei, dass der Jesus sagt selbst, wenn ihr das praktiziert, indem ihr zusammenkommt als Kirche, als Gemeinde, als Versammlung, dann, das ist Matthäus 18 steht das, ja, dann, und ihr tut das wirklich mit dem Respekt, den diese zusammenkommen haben müssen, dass ich das Sagen habe, das heißt, dass das wirklich in meinem Namen einen Stempel hat, dann, und so sagt er, wenn zwei oder drei, wenn es also absolut wenig sind, denn ab zwei fängt die Gemeinschaft erst an. Eins ist doch keine Gemeinschaft. Und die zwei, die haben wir hier. Und es gibt tatsächlich Gemeinden, wo nur zwei sind. Stellt euch das mal vor, wie schlimm das ist. Was dann auf den Einzelnen entfällt, an Arbeit, an Denken. An, ja, aber das ist eben möglich. Und der Jesus sagt, wenn es auch nur zwei sind, meine volle Zustimmung. Und wenn es nur zwei wären, dann bin ich noch genau in der Mitte. Und das wird hier gesagt, also eine Arbeitsgemeinschaft, dann ist von einer Genossenschaft die Rede. Das lässt sich ein bisschen schwerer übertragen. Eine Genossenschaft ist eine geschäftliche Vereinigung. Ja, die Genossenschaft, ob das... Wie die alle heißen, die machen geschäftlich, kaufen zusammen ein, bilden da Synergien und schaffen damit Vorteile, weil sie eben mit mehreren zusammen in einem Verbund arbeiten. Das ist mehr im wirtschaftlichen Bereich. Aber trotzdem ist das auch ein Verbund, der hier in dem Fall ist, eine Hilfsgemeinschaft ist. Denn hier wird zweimal davon geredet, dass einer fällt und dass der andere den aufrichtet. Und so ist das, wenn man allein als Christ durch die Gegend läuft und man fällt, auch geistlich vielleicht abweicht, da ist ja niemand da, der ihm helfen kann. Ja, und das will Gott gar nicht. Gott will den anderen benutzen. Wir müssen einmal kapieren, niemand von uns ist ein Selbstläufer, den man antickt und wie so ein endlos Mobile immer hin und her tickert. Das schafft niemand. Jeder braucht den anderen. Und das zueinander zugestehen, ich brauche dich. Und auch mal die Alten den Jüngeren sagen, dich brauche ich, weil du mit deiner Art uns absolut fehlst, wenn du nicht da bist. Wir merken das. Das ist einfach schön. Und auch können die Jüngeren den Älteren auch mal sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Ja, es geht nicht nur um den direkten Sichtkontakt, aber wenn man weiß, da ist jemand, der betet für mich. Ja, ich erzähle mal eine Geschichte. Da kenne ich einen Bruder, der hat nur ein Bein, sitzt im Rollstuhl. Ja. Aber er hat mir gesagt, hier diese blinde Schwester, die in der Schule ist, ich weiß nicht, wie alt die ist, 10 oder 12, die sieht also fast gar nichts, hat ein riesen Vergrößerungsgerät, wo in der Schule arbeitet, ist hochintelligent. Ja. Aber da rufe ich morgens immer um 20 nach 7 an. Ich lasse nur dreimal läuten. Ich will ihr nur vermitteln, der Onkel Walter denkt an dich. Ja. Stell euch das mal vor, wie schön das ist. Der Mann muss morgens beim Wachwerden schon dran denken, die Schwester anzurufen, ohne mit ihr Kontakt zu haben, einfach nur, es schellt, ich weiß, er denkt an mich. Ist das nicht dieses Siehe, wie gut und wie lieblich das ist? Und wo Liebe ist, da hat man Ideen, was man all machen kann. Und Ideen kann es noch endlos geben. Wir haben noch nicht alles umgesetzt. Wie man jemand, der schwer geprüft ist, unterstützt. Ja, das kann man ja heute, die Jüngeren kennen das besser als die Älteren, aber ich denke, von den Eltern sind auch welche dabei, die sich mit SMS und WhatsApp und E-Mail bestens auskennen. Ja, das ist nur ein kleiner Aufwand und man kann gleich, wer weiß wie viele, ich habe also eine, ich verrate mal mein Geheimnis, ich habe eine Broadcast-Gruppe, das ist besser, weil das keine gegenseitige Kommunikation gibt. Und da schicke ich ein paar Bibelverse mit ein paar Erklärungen dabei gleich an 100 Leute. Ja, das ist so einfach, wie man jemand anders ermuntern kann, der denkt, das käme wie ein Blitz vom Himmel. Das weiß ich ja überhaupt gar nicht. Das ist bei mir nur prophylaktische Arbeit. Ja, aber nur dann, wenn ich auch selbst da Freude dran habe. Aber der Herr will gerne, dass wir kommunizieren, den anderen stützen. Mit welcher Idee spielt ja keine Rolle. Aber hier haben wir jetzt gesagt, wenn einer fällt, der andere richtet ihn auf und wir müssen alle aufgerichtet haben. Niemand steht immer, niemand steht immer. Und wenn wir so scheinen, als wären wir die Typen, ja, dann weiß der Herr doch, wie es innen drin aussieht und wie schwankend wir sind. Wir sind nämlich sehr schwankend. Der Herr hat das längst entdeckt. Und wenn wir müssen, weil wir müssen, dann machen wir uns selbst Druck und irgendwann krachen wir zusammen, weil wir nicht mehr können. Besser ist, wir haben Feeling dafür, Empfinden dafür, was dem anderen Mühe macht. Und wir fragen ihn nicht aus, wo war es denn letztes Mal, sondern wir stützen ihn irgendwie. Kann man einen Brief schreiben, ist heute ja out, aber kann man immer noch schreiben. Man kann eine Karte schreiben, im Bibelvers drauf, man kann so viel. Oder jemand einfach mal ins Fach so ein Ding legen. Oder. Ja, jeder braucht den anderen, um ihn aufzurichten. Dann haben wir eine Wohngemeinschaft, zwei liegen beieinander. In der Wohngemeinschaft, das ist auch unter den Gläubigen, da soll es den anderen warm werden, da sollen wir Atmosphäre schaffen. Deswegen habe ich das dritte Thema wohltuende Atmosphäre genannt. Ich möchte gerne positive Elemente auch dem Psalm 133 dabei bringen, damit wir mal eine richtige Vorstellung nochmal neu uns einfach durch Gottes Wort nahe bringen, wie wohltuend das ist, wenn eine funktionierende Gemeinschaft da ist, die, wo wir von leben. Dann sagen wir, ich brauche das unbedingt. Ja? Egal wie krank man ist, man kommt dann trotzdem. Ich sage dann gerne schon mal den alten Schwestern, du gehst ja nicht in die Stunden, weil du dich nicht fühlst, aber du solltest genau, weil du dich nicht fühlst, gehen. Denn da bist du aufgebaut. Ja? Wenn man krank ist, ist man krank. Wer 40 Fieber hat, kann nicht kommen, weiß ja jeder. Ja? Mir hat mal ein Gefängnispfarrer gesagt, sagt er, ich bin hier an den Ort gegangen, da sind zwar weniger, aber die kommen, jeder, der kriechen kann, da kommen die. In der Versammlung, die kommen nur, wenn sie Lust haben. Versteht ihr? Was da ein ganz anderes Klima ist, wenn jeder, der kriechen kann, kommen kann. Man kann, wenn man will, einiges. Man kann auch einiges entschuldigen, ich kann nicht. Es gibt so welche, die haben die Versammlungskrankheit. Aber ein Thema für sich, das muss jeder für sich beurteilen. Da müssen wir nicht dem anderen sagen, du kannst ja doch. Da trauen wir uns nicht zu, aber es ist einfach, wenn wir Zucht dahinter haben und fühlen auch, was ist, tut das wohl, dann kommen wir auch gerne. Und dann die letzte ist eine Kampfgemeinschaft, wird einer angegriffen und zwei widerstehen. Das ist heute tatsächlich so, weil Gottes Gedanken werden heute scharf angegriffen. Ja? Selbst von Christen, die demontieren den Glauben derer, die es ernst meinen, indem sie sagen, ach, du bist ja viel, siehst du viel zu eng. Da ist alles viel lockerer zu sehen. In Wirklichkeit haben sie keine wirkliche Lebensbeziehung oder wenn sie haben, dann ist sie auf Sparflamme gesetzt zu dem Herrn. Da würden sie versuchen, alle Gläubigen zu unterstützen. Der Paulus hat zum Beispiel in Kolosser 1 am Ende gesagt, ich will den Vers lesen, weil der ist so klasse. Das ist natürlich Paulus schon mal jetzt ganz auch Paulus, was wir nicht können, aber diese Zielsetzung, die finde ich so klasse. Kolosser 1, die beiden letzten Verse. Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Sobald er jemanden Gläubigen sieht, hat er gesagt, was weiß er denn von Christus? Kann ich ihn unterstützen? Kann ich ihm helfen? Kann ich ihm seinen schwachen Glauben unterstützen. Und egal welcher Mensch dem Paulus begegnet ist, am Paulus konnte man niemals vorbeigehen. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, das war ein bisschen anders. Die Verkehrsmittel waren anders. Wenn man da mal irgendwo hinlief, im nächsten Ort, da hat man alle Leute, die man getroffen hat, natürlich auch mal 5 Minuten kontaktiert. Das war einfach so. Ist nicht wie heute. Heute der Zeller am Büchertisch, die rennen all jeder für sich. Keiner hat mit dem anderen was zu tun. Die rennen sich um teilweise, weil sie gar nicht gesehen haben, dass da auch noch einer stand, weil sie auf ihr Handy geguckt haben. Ja, so ist das. Da ist null Kommunikation. Dabei sind die Menschen so einsam wie nur was. Wollen aber niemand an sich ranlassen, ja. Aber es ist heute eben schlimm, die Zeit. Aber die Zielsetzung, jeden Gläubigen zumindest zu unterstützen, dürfte auch eine Zielsetzung für uns sein, wo wir es auch immer können. Also, der Kampf heißt der Kampf für das Glaubensgut, für die Wahrheit der Bibel. Und dann müssen manchmal auch mehrere helfen, das kann nicht einer alleine. Wenn wir jemanden sehen, der kämpft, vielleicht mit irgendeinem, der das angreift, dann immer beistehen, weil wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Und dann wird von der dreifachen Schnur noch gesprochen, wobei die dreifache Schnur ein bisschen schwer zu deuten ist, ob das drei Elemente des Christentums sind. Ich sage immer, das kann ja gar nicht Christus sein, denn zerreißt sich so schnell, hieß ja, hilft oft, aber nicht immer. Ja? Manche haben mir die dreifache Schnur gesagt, wir haben auf die Ehe das anwenden. Der dritte ist natürlich der Herr Jesus, wer denn sonst? Ich verstehe das ja, aber lese den Text komplett. Zerreißt nicht so schnell, das wäre aber schade. Wa? Das heißt, das nützt ein Stück weit, aber irgendwann geht es doch schief. Niemals beim Herr Jesus, das passt nicht. Wir gehen an einer Stelle aus dem Epheserbrief. Epheser, vielleicht gucken wir dann schon komisch, kann ich gar nicht verstehen. Epheser 1 ist nur ein Satz, oder der erste Abschnitt ist nur ein einziger Satz, verstehe ich gar nichts. Kann ich nur sagen, ist sehr komplex, weil so hoher Level, ja. Aber du musst die Satzteile einzeln nehmen und jede drei Worte Stopp machen und sagen, was heißt das? Was soll das bedeuten? So muss man das unterscheiden, sonst kann das, weil jeder Lehrer sagt nichts anderes. Ihr müsst die Sätze auseinandernehmen, damit ihr wisst, was welcher Satzteil sagt. Wenn die dann noch ineinander verschachtelt sind, kapiert kein Mensch nicht. Ja? Aber ich lese aus Epheser 4, nur um den Gedanken der Gemeinschaft der Gläubigen, die Zielsetzung hier im Neuen Testament zu verstehen, Epheser 4, Vers 2, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ich höre mal hier auf, ich lese nachher noch mehr. Die Einheit des Geistes heißt, die Einheit der Gläubigen haben wir ja gar nicht gemacht, weil wir gesagt haben, hier ist Gemeinde X und hier ist Einheit. Die haben wir nicht zu definieren, sondern das ist die Einheit der Gläubigen, wie hier gesagt wird, die der Geist, das ist nicht immer eindeutig in der Schrift zu sagen, ob der menschliche Geist gemeint oder der Heilige Geist, hier ist der Heilige Geist, der die Einheit gemacht hat. Aber was dabei verraten wird, ist von Frieden die Rede, aber von einander zu ertragen. Das dürfte doch ein Fremdwort sein, oder? Wenn euch einer fragt, ich sag mal die Frauen, die Männer oder die Männer, die Frauen, wie ist denn bei euch in der Ehe? Und ihr sagt, ja, wir müssen uns einander ertragen. Was denkt ihr denn dann? Ihr wisst direkt, da stimmt was nicht, da sind Spannungen. Ja? Aber bei der Gemeinschaft der Gläubigen wird der Ausdruck genutzt und auch noch ausgerechnet im Epheserbrief. Da passt doch wohl was nicht. Aber ihr seht, so schwer ist die Praxis. Es ist so. Es ist doch einander ertragen. Wir können nicht die anderen alle drehen, wie wir sie wollen. Das wollen wir überhaupt gar nicht unsere Aufgabe. Sondern wir wollen sie positiv beschicken und nicht drehen auf unser Niveau. Und da ist ein Stück weit auch ertragen. Dann lass ihn so, wie er ist. Lass sie so, wie sie ist. Und schraubt nicht immer da dran, denn dann wird sie nicht mehr kommen. So ist das doch. Das wird von uns selbst auch empfunden, wenn einer immer schraubt und sagt, du musst noch ein bisschen werden wie ich. Erst dann bist du klasse. Dass wir auch einander ermahnen sollen und dass das niemand gern hat, ist ja nur auch klar. Wir müssen schon auch mal uns was einstecken und müssen da mal dran kauen. Aber der Herr hat Ziele mit uns und er benutzt Menschen, nicht Engel, nicht Wunder, nicht ein Kracheffekt und sagt, so jetzt habt ihr es kapiert. Ja? Die gewaltigen Methoden sind, er hat immer diese leise säuselnd mit ein paar winzigen Worten, ja, er sagt, eine Frau zum Beispiel zum David, der kommt mit 400 Mann an, Schwerter alle in der Tasche, ja. Jetzt wird der Nabal all gemacht, ja. So kommen die den Berg runter und die kommen unten an die Stelle und da ist links und rechts sind da hohe Wände, so, der kann gar nicht weiter voraussehen. Und genau an dem untersten Punkt, da kommt die Abigail, so heißt diese Frau, mit ein paar Rosinenkuchen, Plätscheweiße Kuchen und Brot und alles Mögliche dabei und ein Knecht und ein Esel. Und die treffen genau an dem Punkt, wo es am schwierigsten ist. Aber David, der ja eigentlich Herz für Gott hat, der wird an seiner empfindlichsten Stelle getroffen und er reagiert richtig. Ja? Er sagt, wenn du nicht geeilt und gekommen wärst, dann wäre morgen niemand in deinem Haus übrig geblieben. Ja, und die Frau, die fällt ihm zu Füßen und sagt, ich bin der Schuldige, niemand anders ist schuld, ich nehme alles auf meine Kappe. Ja? Aber wie Gott durch diese Frau, das ist sehr interessant, er benutzt diese Frau, um an den David ans Herz zu kommen. So sind die Methoden Gottes nicht mit dem Hammer, sondern ganz zart toucht er uns an und berührt uns. Und wenn wir ein rechtes Herz haben, werden wir verständig. Das sind seine Methoden. Dann heißt es hier weiter in Epheser 4, dass er, Vers 11, die einen gegeben hat als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Also das sind verschiedene Befähigungen, es sind nicht alle gleich. Das ist ja die Unterschiedlichkeit. Und dann sagt er, das Ziel ist folgendes, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Vielleicht der Gedanke mit dem Leib des Christus jemand neu. Wir haben das eben gesungen, Heiland deines Leibes. Also der Heiland ist nicht nur ein Kopf, der ohne Körper ist. Aber in der Verbindung mit der Gläubigen ist das tatsächlich so. Da ist der Heiland der Kopf und der Körper sind die Gläubigen. Und wir sind zusammen mit dem Haupt, sagt eine Stelle im Neuen Testament, der Christus. Das heißt, so sieht die Bibel das, als total, nicht nur mit Mann und Frau, das Bild gibt es auch, sondern wirklich als von einem Körper, wobei Christus dann das Haupt ist. Und so den Körper steuert. Ja? Und dazu diesem Bild kommen wir dann gleich anschließend. Und das Ziel ist, er will die Gläubigen weiterführen. Die sollen innerlich stark werden, die sollen mehr von den Gedanken Gottes verstehen. Überhaupt, dass der unendliche Gott uns seine Gedanken sagen will. Er will uns was vermitteln. Und nicht nur, Hauptsache Freifahrtschein für den Himmel und der Rest ist egal. Das ist viel zu wenig. Er will in alle Bereiche unseres Lebens, ständig will er uns anticken und mit uns Gemeinschaft haben. Das ist das schöne Leben. Nicht nur morgens beten und abends beten, sondern den ganzen Tag kontinuierlich immer wieder an den Himmel anzudocken und nicht morgens sich auszulocken und abends sagt man, jetzt müssen wir noch mal ein paar Gedanken machen. Das ist kein Christenleben. Das ist das wie vom Nachbarn. Es ist genau nichts anders. Wir haben das gleiche Haus, wir haben das gleiche dicke Auto, das gleiche Portemonnaie, alles dasselbe. Er will in Urlaub, wir wollen in Urlaub. Das ist kein Lebensprinzip, aber anders ist es nur, wenn wir ständigen Kontakt, kein Muss-Effekt, keine Pflicht, keine Kühe, kein Ritual, sondern das ist das ewige Leben. Das ewige Leben, ja, ist nicht das Leben in der Zukunft, auch natürlich, sondern es ist das Leben des Herrn Jesus in uns abgesetzt. Der Apostel Johannes sagt, das Leben ist gar nicht in euch, das Leben ist in ihm. Aber ihr habt das Leben und ihr sollt euch genauso verhalten. Wenn er geschlagen wird, lassen wir uns auch schlagen und geben kein Widerwill. Wenn er geflucht wird, dann lassen wir uns auch fluchen und segnen trotzdem. Ja? Das hat der Heiland uns vorgemacht. Er hat noch für die gebetet, die ihn ans Kreuz brachten. So erwartet er, dass wir uns verhalten. Und dann, das können wir nur, wenn wir dieses Leben haben. Wenn wir das Leben nicht haben, wenn jemand hier sitzt, der sagt, ich weiß ich gar nicht. Weiß ich, ist noch keine Garantie, dass er es nicht hat. Aber man muss es wissen. Setz mal da drauf. Du musst das wissen. Wenn es es nicht weiß, dann arbeite bitte da dran. Und frag die Gläubigen, die können dir helfen. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Ich habe meinem 95-jährigen Freund gesagt, denke ich, ich weiß gar nicht, ob ich den nächstes Jahr noch sehe. Habe ich den besucht, den Kalender gebracht. Ich war per Du mit ihm, sage ich, Onkel Alex. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und komme ich ein Jahr später wieder nach ihm und da frage ich ihn einiges und da will ich gehen. Da sagt er, entweder hat man es oder nicht. Sag ich, wer hat er das denn gesagt? Dann sagt er so nebenbei, das hat der Johannes mir mal gesagt. Ich falle ja um, dass der Mann ein Jahr lang über einen Satz, den ich so halb lapidar dahin gesagt habe, dass der bei dem so gesessen hat, da habe ich echt gedacht, ob er es nicht doch hat. Wir können nicht in Herzen gucken. Wir können, für uns müssen wir klar wissen, entweder haben wir es oder haben es nicht. Und wenn es nicht hast, arbeite daran. Aber das ist die Zielsetzung des Heiligen Geistes. Und da gibt es natürlich noch mehr, aber ich gucke auf die Uhr, dass ich nicht hier mich verzettel und möchte gerne jetzt zu einem anderen Kapitel gehen, nämlich in 1. Korinther 12. Das ist das eigentliche Thema dieser Unterschiedlichkeit. Und zwar, ich erkläre mir erstmal vorher, bevor ich was lese, in 1. Korinther 10 bis 14, ja, das sind die wesentlichsten Kapitel, was das Gemeindeleben anbetrifft. Ich sage mir immer verschiedene Ausdrücke, damit ihr wisst, was ich meine. Ich meine das gemeinsame Teil der Gläubigen. Ja. Und da steht was von dem Tisch des Herrn, es steht in Kapitel 11 über das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Kapitel 12 ist anhand von dem menschlichen Körper und seiner Verschiedenheit, der verschiedenen Glieder, Funktionalitäten, erklärt, wie verschieden das auch in dem geistigen oder geistlichen Leib ist. Und am Ende werden dann noch verschiedene geistliche Befehle. Kapitel 13 ist von der Liebe die Rede und Kapitel 14 ist vor allem von der sogenannten Weissagung die Rede. Kommen wir später nochmal zu, weil das ein wichtiges Thema ist für auch das Zusammenleben der Gläubigen. Ich lese jetzt nur aus dem Kapitel 12 einige Verse. Und diese Verse behandeln größtenteils nur den menschlichen Körper. Und aufgrund dieses Bildes verstehen wir die Umsetzung oder die Deutung oder der Hinweis, die Zielsetzung auf die Verschiedenartigkeit, die Unterschiedlichkeit der Gläubigen als Gemeinschaft. Denn wir sind alle verschieden. Wir sind nicht nur menschlich verschieden, wir sind nicht nur sozial verschieden, wir sind in x Bereichen verschieden und wir sind auch verschieden befähigt. Ja? Predigen, sage ich immer, ist total einfach, wenn man es kann. Ja, aber es kann längst nicht jeder. Ja, dann sagst du, ja, aber der Bruder betet ja noch nicht mehr. Beten kann jeder, sage ich dann mal vorsichtig. Öffentlich beten kann nicht jeder, kann längst nicht jeder. Es bedarf auch da einer Überwindung, weil andere eben zuhören. Ja, die Frauen haben noch eine andere Funktionalität. Wenn die Frauen hier alle nur sitzen und dösen, ja, dann sind die Stunden auch nicht schön. Das merken wir zwar nicht an Äußerungen, aber wir merken das am Klima. Das merkt man. Ja, natürlich, klar, wenn eine Frau den Braten im Ofen hat und wenn sie heute Nachmittag viel Besuch kriegt, dann denkt sie auch am Sonntagmorgen, ob das nur alles heute Nachmittag klappt, vielleicht tausche ich heute Mittag das noch auf. Und er tappt sich selbst dabei, aber denkt bloß nicht, das macht nur die Frauen, das machen die Brüder genauso. Da bin ich hier am Schrauben, was ich Montag machen will und am Freitag gemacht habe, das ist so. Und da sagt der Herr zu uns, vermochtet ihr nicht eine Stunde zu wachen? Kann ich sagen, nö, schaffen wir nicht. Ganze Stunde online schaffen wir nicht. Aber wir wollen uns ja gegenseitig ermuntern. Also 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen oder Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Vers 24, mit aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Soweit. Das ist also am Anfang und am Ende von dem geistigen Leib. Also ich kann euch jetzt nicht erklären, was der Unterschied zwischen geistig und geistlich ist. Der Unterschied ist natürlich der, dass geistig nicht natürlich ist. Ja? Und geistig meint immer in den Dingen der Bibel. Ja? Deswegen, wenn wir von dem Abendmahl reden, von dem Brot, was uns praktisch geistlich den Körper des Herrn Jesus darstellt, ob wir da geistig oder geistlich sind, das ist alles egal. Wir wissen ja, was wir meinen. Ja? Aber geistlich wird nicht steht im Gegensatz zu weltlich, wird nicht in der Welt gebraucht. Das meint man schon in den religiösen Dingen. Das ist der Unterschied. Aber hier wird also einmal von dem Leib, das heißt der Körperschaft aller Gläubigen, es sind nicht verschiedene Leiber, ein einziger Leib die Rede, ist, wird dann nachher übergangen nach dem menschlichen Körper. Und da haben wir zwei Extreme. Ich muss das ein bisschen zusammenfassen, damit wir das hier zeitlich schaffen. Die einen sagen, ich bin nichts und ich kann nichts, deswegen gehöre ich nicht dazu. Weil sie meinen, weil sie nicht das wären und das nicht könnten, deswegen wären sie sogar keine vollwertigen Mitglieder, sage ich nicht gerne, weil Mitglieder ist was anderes. Mitglieder und Glieder sind Unterschiede. Mitglieder sind immer Organisation und Glieder ist man in einem Organismus. Und die Bibel kennt die Organisation Gemeinde nicht, sondern nur den Organismus. Das ist was Lebendes. Das ist was ganz anderes, als was Menschen schaffen, denn Organisationen schaffen immer Menschen. Und das andere Extrem ist, das Auge kann nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und das passiert bei den Gläubigen. Der eine stößt den anderen weg, sagt, kann er vergessen. Ja? Der eine stößt ihn weg und der andere, der hat immer genau das, ich sage immer, die eine Schwäche haben meist die Frauen, weil die sagen, sie wären nichts, sie gelten nichts. Ja? Und die andere Schwäche haben die Männer, die ordnen dann und deuen darf man nicht sagen, also die drücken den und sagen denen, dass sie eigentlich gar nicht so richtig dazugehören und keine Männer wären und all sowas. Aber hier steht, das ist in dem Körper auch nicht. Das Auge meldet niemals an, sagt er, wenn ihr mal Auge wärt, wenn ihr mal meine Sicht der Dinge hättet, dann wärt ihr was. Wenn ihr irgendwas was, was man nicht sieht und nicht merkt, ja, und da wird der Unterschied gemacht, ich habe die Verse jetzt nicht gelesen, mit Gliedern, die man sieht, ja, wenn wir jemanden angucken, dann gucken wir dem nicht auf die Zehen, sondern wir gucken dem natürlich in die Augen rein. Wir gucken das Schöne des Körpers, das Gesicht, ja. Und wenn ich jetzt einen Teil meines Körpers mal hier hinlegte, zum Beispiel meine Niere, ja, da würdet ihr weg hier laufen, ja. Das sind die unehrbaren Dinge, aber das sind die wichtigeren Dinge, denn ohne Arm kann man leben, ja. Aber nicht ohne Leber, ohne Herz, all diese Dinge, die all nicht schön sind. Das sind die unehrbaren Dinge. Aber wenn einer schön von Gesicht ist, der kriegt genug Ehre. Ja, ein toller Kerl, ja. Das ist doch ein schönes Mädchen. Aber ob das mit dem Herz funktioniert, das interessiert niemand. Ja? Und so ist das auch in dem geistigen Leib. Die wichtigeren Elemente sind meist die unsichtbaren Dienste tun. Und die haben wir nachher auch gelesen von der Sorge füreinander. Ja? Wie viel Zeit? Ja, Zeit will ich nicht sagen. Aber wie viel Energie verwendest du für die Sorge für die Mitgläubigen? Ja? Ein Punkt ist zum Beispiel Gebet. Ja? Hier in so einer relativ kleinen Versammlung, da meine ich, könnten mehrere, zumindest mehrere, für alle Geschwister beten. Ja? Und wir wissen so viel von den anderen, dass wir auch wissen, was wir beten sollen. Nicht nur einfach und dann an die, an die, an die, machen eine Liste durch, ja? Sondern ein bisschen mehr. Da ist ja genau dieses Problem, es muss also nicht ein Problem sein, man kann auch Dank sagen für den anderen, aber dass wir Sorge füreinander haben, dass wir für den anderen mitdenken. Ja? Mal Beispiel. Kind schreibt eine Arbeit, ja, kommt nach Hause. Wer sagt denn zuallererst, und wie war's? Darf ich ja nicht erklären, wer das fragt, ja. Wenn der Vater zum Mittagessen kommt, der fragt es garantiert nicht. Weil das ist eben normal. Weil die Mutter, da ist ein Automatismus bei einer Mutter, ja. Die ist die ganze Zeit dabei, weil der Mann muss ja schaffen. Der hat ja gar keine Zeit dafür, verstehen wir ja auch alles, man kann auch alles erklären. Aber so ist das. Das Kind weiß, die Mama denkt an mich. Das ist ein so schönes Gefühl, wenn man das weiß. Und das schadet auch nichts mehr, wenn ein alter Bruder mal sagt, wenn er erfährt, diese Woche muss einer ins Krankenhaus oder was. Und er sagt, ich denke an dich. Wann ist das? Dienstag. Ja, ich denke an dich. Ja, und dann kommt einer in der Gebetsstunde und sagt, und wie war es? Da ist alles gut gegangen. Die Befürchtung, ich hatte es gar nicht eingetroffen. Ich habe immer wieder an dich gedacht. Tut das nicht wohl? Ist das nicht gut und lieblich? So funktioniert es und nicht anders. Sorge füreinander und nicht dem anderen sagen, was er nicht ist. Und so sind wir Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Und das bedeutet die Ortsgruppe. Alle Gläubigen an einem Ort sind ein Stück von dem Leib. Sie sind nicht der Leib, aber in Gottes Wort wird zum Beispiel gesagt, im Korintherbrief steht das ganz am Anfang, 1. Vers, der Versammlung der Korinther. Die Gruppe wird auch die Gemeinde, die Kirche, die Versammlung an einem Ort genannt, weil Gott die zwei Sichten hat, aber nicht beim Leib. Ja? Beim Leib ist das so ähnlich wie ein Kind mit einem Eimer, ist am Meer am Spielen und sagt zu der Mama, guck mal, hier habe ich Meer drin. Ja? Das ist Meer, aber es ist nicht das ganze Meer. Und so ist eine Gruppe am Ort ein Teil dieses einen Leibes. Immer dran denken, wir sind nicht die Einzigen. Und in einer Gruppe von Gläubigen, die Gottes Zustimmung hat, muss man immer an die anderen denken. Nicht nur für unsere beten, die krank sind, sondern auch für die anderen, die nicht hierhin kommen, beten, die auch krank sind, brauchen auch Hilfe. Und wenn wir es erfahren, können wir auch mal da anrufen und sie unterstützen. Und das meint dieser Gedanke in 1. Korinther. Jetzt habe ich hier noch an zwei, drei Stellen, die jetzt mal praktische Momente zeigen. Einmal Römer 12. Wir sind ja noch in der Zeit. Römer 12. Ich pflücke auch hier nur ein paar Verse raus, weil das sonst alles viel zu viel wird. Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Vers 13. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Freunden, sich freunden, weint mit den Weinten. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ja, das ist jetzt ein bisschen Arschintensivkurs, weil hier jedes Wort, da kann man zu jedem Wort was sagen. Aber so ist das normal, wie das hier vorgestellt wird. Die Liebe sei ungeheuchelt, nicht einfach nur freundlich Gesicht machen, ich interessiere mich für dich und du bist gar nicht so weit. Das soll man lieber lassen. Es soll echt sein. Denn das, so wird es auch empfunden. Ja, wer nur dumm rumfragt, wie geht's dir denn? Der will nur neugierig rausfinden, was da ist. Ja? Aber wo Liebe ist, wird es auch gefühlt. Und das Erste soll die nicht ungeheuchelt, sondern echt sein. Verabscheut das Böse. Egal, wo bei mir oder bei anderen Böses rauskommt, müssen wir sagen, das ist nicht gut. Wir müssen das auch mal klar sagen. Es fehlt uns ja auch am Mut, gegeneinander mal ein klares Wort zu sagen. Und sagen, das ist nicht gut. Ich warne dich, das ist nicht gut. Und den Mut müssen wir haben, das steht hier auch bei, das gehört zur Rubrik Liebe. Haltet fest am Guten. Und dann kommt in der Bruderliebe, seid herzlich zueinander. Das ist mehr als Pflicht. Herzlichkeit unter den Gläubigen ist einfach was Feines. Man fühlt sich total aufgehoben. Ja, ich werde jetzt hier natürlich bestens versorgt, klar. Wenn ich hier irgendwo hinkomme, die tun alles für mich. Aber ich meine jetzt nicht das Besuchseffekt, sondern ich meine jetzt den ganz normalen Effekt. Ach, der auch noch. Ja, der fehlt uns jetzt auch noch gerade in der Sammlung. Ja, so stöhnen wir, ja. Ach du, jetzt kommen die auch noch zu Besuch. Ja, das ist keine Herzlichkeit. Aber wo man gastfrei ist, wo man sagt, ja, das ist Mühe. Gastfreundschaft ist Mühe. Aber wo man das ist, da wird das auch auf der anderen Seite empfunden. Das gehört mit zu dem normalen Zusammenleben herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Den Vers halte ich für äußerst wichtig, weil wir schon mal als Brüder, vor allem die Schwäche auch der Brüder, klassifizieren. Den Bruder kannst du vergessen. Der versteht ja das noch nicht mal. Und wenn der dann predigt, sagt man, das filtert mir erstmal. Das ist keine Ehrerbietung. Wenn man einer dem anderen vorangeht, dann ist egal, was der für eine Bildung hat, was er für ein Portemonnaie hat, was er für einen sozialen Stand hat. Wenn es wirklich vom Herrn ist, das können wir fühlen. Die einen Last reden, die anderen Last urteilen. Wir kommen zu einem Schluss, aber wir sollen immer noch die Achtung behandeln. Beachten und sollen dem anderen gegenüber ihn respektieren als einer, der auch gute Beweggründe hat. Ja, die Liebe setzt immer gute Beweggründe voraus. Unser Fleisch setzt immer voraus, na, ich weiß nicht, ob da was nicht dran ist. Das scheint mir schon komisch, hat er sonst nie gemacht. Nimm es doch positiv, es wird viel besser aufgenommen. Und wenn das falsch wäre, wird er hier auch schon das zeigen. Aber diese Spionagetypen, ja, das gefällt Gott alles nicht. Wir tricksen nie. Wenn wir klug sein sollen wie die Schlangen, ja, dann heißt das im richtigen Moment den Kopf einschalten. Das heißt das. Aber sonst, das sieht ja in einem Zusammenhang einfältig wie die Tauben. Und Einfalt, ja, wird bei dem Auge, wird ja gesagt, das Auge soll einfältig werden, gibt nur einen Zustand. Entweder einfältig und nicht sonst mehrfältig, sondern oder böse. Dazwischen gibt es nichts. Also Gott gegenüber dass wir wie ein Kind zum Vater sind und auch gegeneinander so arbeiten und nicht, na, wer weiß, man muss ja immer aufpassen, dass man auch natürlich aufpassen muss, wenn man irgendwo in Gefahr läuft, dann können Gläubige auch einen irre führen, das hat damit nichts zu tun, aber Ehrerbietung einer dem anderen voran. Und das merken die in der letzten Reihe, ob das auch hier gehandelt wird, ob man akzeptiert einander oder ob einer aufsteht und sagt, wenn ich nicht aufstehe, dann steht der auf, das gibt ja gar nichts. Ja, da wird mit Tricksen gearbeitet. Unter uns ist ja viel Automatismus, ja, und das ist nicht gut. Das Mädchen hatte gesagt, Opa Karl, ich wusste, dass du sprachst. Hat er gesagt, warum? Ja, weil du dran warst. Ja, das kann man mit 6 Jahren kann man das ausrechnen, wer dran ist. Das ist keine Freiheit. Wenn wir das proklamieren, dass hier kein Prediger fest verdrahtet, vorgegeben, Predigtplan steht fest, worüber der spricht, wenn wir das nicht haben und das wollen wir, da wollen wir dann festhalten, weil die Bibel das nicht möchte, ja, dann müssen wir das auch umsetzen, indem wir warten aufeinander, dass wir Ruhe haben und dass wir nicht einem dem anderen was vorgreifen. Und da ist natürlich Zeit ein wichtiger Punkt, dass man Ruhe hat. Ja? Wer schnell hyperventiliert und sich nicht halten kann, der geht zu weit. Besser ist Ruhe, dass jeder, der denkt, was ist das eine feine Atmosphäre. Und wir hatten doch den Eindruck, das ist nicht nur Zeit. Ja? Ich habe auch schon mal, haben wir 20 Minuten gesessen, da bin ich aufgestanden und sage, ihr müsst nicht denken, dass ich heute jetzt den Renner hätte, ja. Aber wir können nicht einfach hier stundenlang sitzen. Da habe ich gedacht, schlag mal ein Wort Gottes vor. Ich hatte selbst auch nicht den Eindruck, dass das der Renner war. Aber meine Bestreben, meine Zielsetzung war, den anderen auch zu nützen und nicht nur die Stunden abzusitzen. Aber haben wir die Ruhe, dass wir auch mal eine längere Zeit einfach schweigen können, weil wir vor ihm sind. Ja. Ich kenne eine Geschichte von einem Pfarrer aus Frankreich, er war Pfarrer. Und hatte eine Haushälterin, die den Weg auch so kannte, wie wir den kannten, ohne Pfarrer. Und der Herr zeigt dann in den Zusammenkünften, wer denn was sagen soll. Und dann kamen sie in die Stunde und die drei Brüder, die da meist predigten, die waren alle nicht da. Da hat gesagt, jetzt kommt der einmal mit und jetzt sind die nicht da, was machen wir denn jetzt? Dann haben sie ein Lied vorgeschlagen, haben gebetet, ja. Dann haben sie die ganze Stunde da gesessen. War niemand da, der sprechen konnte. Haben sie wieder ein Lied gesungen, gebetet und sind nach Hause gegangen. Hat der Pfarrer gesagt, hier ist mein Platz, denn die können vor Gott schweigen. Ja. So eine Ausnahme, das wollen wir nicht anstreben, aber es hat dazu geführt, dass der Pfarrer gesagt hat, das ist nicht so wie bei uns, alles ist streng organisiert, alles ist durchdacht, es ist alles perfekt, aber die Schrift sagt, wartet aufeinander, wenn ihr zusammenkommt. Also hier in Römer 12, die Verse haben wir jetzt soweit. Nachher heißt es dann noch von den Bedürfnissen teilnehmen, an der Gastfreundschaft, nach der Gastfreundschaft trachten. Das sind meist auch immer dieselben, die das kennen. Dass alte Leute uns nicht einladen, ist vollkommen normal, weil die selbst Mühe mit sich haben. Das müsst ihr niemals für übel nehmen. Die Alten müssen dann von den Jüngeren eingeladen werden. Aber der, der es kann, der sollte es üben, dass er Gastfreundschaft übt, gehört mit dazu. Wir sollen auf Segen aus sein. Wir sollen sowohl mit den sich Freunden uns freuen können, als auch mit den Weinenden weinen. Das ist schwer, ja. Wenn dir selbst zum Weinen zumute ist und da vorne sind welche am Heiraten, haben sich verlobt, dann sich mitzufreuen, das musst du nicht irgendwas aufsetzen. Aber Liebe geht so weit, dass sie sowohl zu dem einen neigen können, im nächsten Moment sprechen sie mit jemandem, der in Not ist, und sie weinen mit ihm. Und das brauchen wir unheimlich, dass jemand mit uns auch mal weint, auch mal Teil hat mit den Nöten, wo wir dran schleppen, ja, und das tut so wohl dem Herz, das gehört eben mit zu diesem guten Klima, dass man seinen Teil dazu tut. Hier geht es darum, dass wir unseren Teil tun, nicht was wir den anderen abverlangen, seid gleichgesinnt, das Thema wird uns dann nachher noch berühren, seid gleichgesinnt, gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, haltet euch zu den Niedrigen, immer einfach. Das gehört als mit zu den Tugenden des Miteinanders. Wir gehen nach 1. Petrus 3, sind nochmal ganz andere Werte, auch ähnliche. 1. Petrus 3, da heißt es in Vers 8, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte seine Zunge fern vom Bösen zurück und seine Lippen, dass sie nicht trug, reden. Er wende sich aber ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Gleichgesinnt heißt nicht die gleiche Meinung von allem haben. Ja? Es meint Folgendes. Wenn wir von einer Sache reden, dann reden wir nicht so, als dächten wir gleich, sondern wir denken völlig verschieden. Der eine kann was erklären und er meint genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Gleichgesinnt heißt nicht gleiche Meinung. Das heißt, wir auch stellen in einer Meinung zusammen gesetzt. Aber Paulus sagt an einer anderen Stelle in Philipper, wozu ihr gelangt seid, da gehen wir in einer Linie, in einem Schritt. Ja? Und den Rest wird der Herr euch noch zeigen. Er sagt nicht, den müsst ihr von mir aufgezwungen eben verstehen, ihr müsst das verstehen, ich muss das da reinhämmern, dass er es versteht, sondern er respektiert den geistlichen Stand und das Verständnis von den Gedanken Gottes bei dem anderen. Wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben dritte gemeint ist, in einer Mannschaft, die einander geht, die gehen dann alle einheitlich nach vorne, nicht hintereinander, sondern nebeneinander, sollen wir in demselben gehen. Und wenn der eine eben dies oder das noch nicht versteht, dann wird der Herr ihm das noch zeigen. Wenn Aufrichtigkeit da ist, wenn wir wollen, dass wir Gott gefallen und in dem Sinne meint das mit einer Meinung dasselbe zu meinen, wovon wir sprechen und nicht mit unseren Worten genau das Gegenteil davon ausdrücken und so einander aushebeln, das meint das eben nicht, sondern wir sollen gleich an einem Strang ziehen. Es kann mal passieren, dass einer anders denkt, das kann ja eh auch passieren. Er sagt, der eine würde ich nicht machen, der andere sagt, würde ich machen. Dann muss in der Ehe natürlich klar, dann kann nur eine Sache gemacht werden. Das wissen wir ja, die Frauen sind ja, wie gesagt, diejenigen, die Herz und alles haben. Und die Männer sind die, die sollen auch die Führung, die sollen auch die Verantwortung tragen. Da kann jede Frau sich zurücklehnen und sagen, na ja, du hast ja entschieden, bitteschön, das hast du davon. Ja, sagt sie nicht, da hast du davon, aber sie könnte es sagen, weil der Mann eben, ich sage das mal so ein Ausdruck, den wir so sagen, der wird dafür an der Hammelbeine gezogen, der wird zur Raison gerufen, der muss dafür verantworten. Und das ist nicht immer Kinderspiel. Ja. Aber Frauen, die sich nicht unterordnen wollen, einfach respektieren wollen, Gott hat die Ordnung so gegeben, der Mann, der ist der Entscheider, aber der Pascha-Typ, ja, der muss auch die Folgen tragen, wenn er was da durchsetzt. Das ist nicht gut. Schriftgemäß ist, dass sie beide miteinander reden und wenn eine verschiedene Meinung, es muss entschieden werden, dass dann die Frau sagt, bitte, ich weiß, meine Frau hat das auch gesagt, du entscheidest und ich war völlig frei zu entscheiden, ohne dass ich mir sagen musste, das habe ich jetzt erzwungen. Aber es muss ja dann entschieden werden, ja. Gehen die Kinder nur mit auf die Klassenfahrt oder nicht? Das muss irgendwo entschieden werden. Ja? Du, machen wir diese Behandlung oder machen wir nicht? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und manchmal muss man natürlich auch warten. Aber dieses an einem Strang ziehen, gleichgesinnt zu sein, das verlangt es auch unter den Gläubigen. Und wenn da ständig auch unterschiedliche Meinungen sind, ist auch nicht gut, auch für eine, ich sag mal, zum Beispiel so eine gemeinsame Wortbetrachtung, wie ihr das ja hier auch kennt, dass man zusammenträgt über einen Abschnitt der Bibel. Das kann nicht da ständig Zoff geben, ja. Und einer korrigiert immer alles. Das ist kein Klima. Jeder denkt dann, jeder, der dazuhört, sagt, die haben sich ja ordentlich in der Haare. Da vermittelt man nichts. Man vermittelt keine Wahrheit. Deswegen sagt die Bibel, gegen die Widersacher sogar milde sein. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Das ist zum Verderben der Zuhörer. Und wenn man 100-mal behauptet, das ist aber die Wahrheit, ja, das erklären wir alles für Wahrheit. Aber das schätzt der Herr nicht. Mitleidig, das heißt, sobald wir irgendwo fühlen, dass ein anderer Leid hat, dann sollen wir da mit dran tragen. Nehme ich immer das Beispiel des Herrn Jesus, das ist mir so schön, weil der Herr Jesus, der hat viele Dinge im Leben gar nicht erlebt. Ja? Der war nie alt, ja? Der war nie Witwer oder Witwe. Ja? Aber ich glaube, jedem Mensch, dem er begegnet ist, der hat darüber noch einige Tage nachgedacht. Was war das ein Begegnis, ja? Der Jesus nahm ihre Schwachheiten, ihre Schmerzen, ihre Krankheiten. Und es gibt also Jesaja 53, die Stelle steht ja in Matthäus 12 oder 8, werden verschiedene Ausdrücke, vier verschiedene Ausdrücke verwendet, dass er das praktisch von den Herzen wegnahm und sie entlastet. So dass jeder, der mit Jesus eine Begegnung hatte, sagte, das hat mir das wohlgetan, dass er teilnahm daran, wie er mit daran trug, was er für Worte gesagt hat, die mich entlasteten. Und so soll auch unter uns diese Entlastung sein, dass wir voll brüderlicher Liebe, mitleidig, barmherzig Das ist nicht ein weinerlicher Typ, sondern es meint, mittragen an den schweren Sachen. Ja? Nicht den anderen ausfragen, bis man den genau orten kann. Da ist ungefähr in Schublade 23 einzuordnen. Ist ungefähr so der Typ. Ja? Da ist niemand von geholfen. Aber vielleicht erfährst nur du, gilt übrigens auch für die Schwestern, gilt übrigens auch für die Jugendlichen. Da ist irgendjemand in der Klasse, der auch gläubig ist, irgendwoher, Eltern, Ehe kaputt oder so irgendwas, da kommen auf einmal Lasten auf ein Kind zu. Und ihr könnt sie auch nicht tragen, aber tragt doch mit da dran und sagt, ich bete für dich. Und dann muss man nicht jeden Morgen nachfragen, wie war es heute, sondern irgendwie einen Weg finden, wie man so einen Menschen und selbst auch einen Ungläubigen stützen kann. Ja? Und so sollten wir eigentlich überall bekannt sein, dass wir Ansprechpartner für alle Nöte sind, dass jeder das als Wohltun empfindet, wo wir Kontakt mit aufnehmen. Erst recht unter den Gläubigen. Und vergeltet nicht Böse mit Bösem. Ja. Der hat mir aber, baf, eine drauf. Ja. Das ist, wir sagen, sag mal wieder mal unser Dialekt, wurscht wieder, wurscht. Ja. Der hat so, da habe ich auch so. Ja, das ist, da tun wir gar nichts Besonderes. Das macht ja die Welt genauso. Kriegt der einen drauf, dann kriegt der einen zurück. Entsprechend mit dem vervielfachten Tempo und Kraft zurück. Aber unter den Gläubigen niemals. Wenn einer schimpft, dann lasst euch schimpfen, hat Jesus auch getan. Im Gegenteil, segnet. Können wir das? Wir wissen, das ist schwer, das ist richtig schwer. Da zieht einer über uns her, wir haben das irgendwo mitgekriegt. Da, dem zeige ich es aber. Aber besser wäre, wir verhielten uns wie der Jesus und sagten, ich fühle den Druck, aber ich mache es wieder her. Ja? Das ist ja mit dem Nachbarn genau dasselbe. Ja? Der Nachbar benimmt sich nicht, ja, und wir krachen. Ja? Ihr kennt das im Straßenverkehr. Ja? Der hat sich nicht benommen, hat mir die Vorfahrt gehabt, muss man voll hupen. Ja? Das ist alles nicht der Jesus. Besser ist, wir lassen dem anderen alles. Wir beantworten Druck, und dass uns jemand hart und böse begegnet, genau mit dem Gegenteil. Segnet, weil ihr dazu berufen habt. Deswegen habe ich euch extra hier abgesetzt, damit ihr mal zeigt, wie der Himmel denkt. Der Himmel denkt ganz anders. Ja. Da geht der Herr Jesus nach Jerusalem, da hat er sein Angesicht festgestellt. Da hat gesagt, da will ich hin und da will ich ans Kreuz und will für die Sünden der Menschen sterben. Auch der Menschen, die es nicht kapieren. Und dann kommen sie in ein Ort, das Dorf der Samariter, und dann fragen die Jünger nach, die gehen schon in den Dorf rein und wollen Vorbereitungen für ihn treffen, steht alles in Lukas 9, und sagen, der Heiland kommt jetzt, der ist Richtung Jerusalem unterwegs. Und dann sagen die, nein, hier kann er nicht durch. Dann kommen sie zum Herrn, wir melden ihm das. Die wollen dich gar nicht. Ja? Sollen wir mal wie der Elia, so Feuer vom Himmel, so 50 Mann gleich tot. Ja? Das hat er auch zweimal gemacht, das klappte einmal frei. Einfach Feuer vom Himmel, die waren alle platt. Ja? Und der dritte hat dann um Barmherzigkeit gebeten. Das war schon damals auch im Namen Gottes, war nicht einfach eine Idee. Kann niemand von uns Feuer vom Himmel holen. Ja? Aber hier in der Zeit der Gnade, wo der Heiland, gerade im Lukas-Evangelium, da vermittelt er ja, mein Heil geht bis an das Ende der Erde, das ist Lukas, das kann alles nur in Lukas stehen, bis in die Apostelgeschichte rein, bis an das Ende der Welt. Er vermittelt das Heil, ja, da zerreißt der Vorhang schon bevor der Heiland stirbt, das steht im Lukas-Evangelium, der Vorhang zerriss und anschließend stirbt er. Das war natürlich nicht so, es war genau umgekehrt. Erst starb der Heiland, aber man kann den Vorhang nicht länger noch zuhalten, weil das kommt doch jetzt in Kürze, da muss er vorher mal eben berichtet werden. Da seht ihr, da drängt das Heil nach außen, um dem Menschen das Heil zu bringen. Und dann tadelt der Heiland sie und sagt, was habt ihr denn für eine Denke? Was meint ihr denn, weswegen ich gekommen bin? Das sind Feinde, die mich nicht reinlassen. Na, dann machen wir Bogen außenrum. Wo ist denn das Problem? Niemals Feuer, wir bringen doch Gnade. Das war der Heiland. Da stehen sie da mit Schwertern und wollen den Heiland festnehmen. Mit Schwertern stehen die da, weil sie Angst haben, sie schaffen das nicht. Mit Stöcken, ja, mit Hunderten, mit 400 oder wie viele Leuten, 600 Leuten, wollen die einen einzigen Mann gefangen nehmen. Haben noch so einen Insider als Verräter da noch angestiftet. Ja. Und dann schlägt der Petrus, weil er natürlich ein Mann der Tat war, zack, und will ihm da halbieren den Kopf. Ja. Aber Gott sorgt dafür, dass er das Schwert haarscharf neben dem Kopf, aber das Ohr ist ab, ja. Und der Heiland heilt das Ohr. Das ist was, eine ganz andere Gesinnung, als wie wir das so kennen. Aber die will er von uns. Genau die. Wir können kein Ohr dran heilen, aber wir können Ohren abschlagen. Das ist keine Kunst. Dann muss man es ihm mal geben, da weiß er wenigstens Bescheid. Aber er kam anschließend nicht mehr. Und jetzt habe ich da angerufen, er nimmt gar nicht mehr ab. Ja, das sind die Folgen dann davon. Liebe untereinander üben, das wird uns hier vermittelt. Er suche Frieden und jage ihm nach. Sind wir Friedensstifter? Glückselig die Friedensstifter. Man kann nur Frieden stiften, wo keiner ist. Und wir fühlen, wo keiner ist. Und da müssen wir mal dazwischen. Wir müssen sagen, das ist nicht gut. Was käppelt ihr euch denn so? Ja, die hat mich angerufen, hat mir so. Ja, dann muss ein Friedensstifter dahin. Da braucht man einen Vermittler, da braucht man Leute, die heilen und sagen, ach, das ist alles viel zu heiß gekocht. Da wird ja ganz anders gegessen. Na, vorsichtig sein. Lass mal miteinander reden. Kommt ihr zweimal morgens an mir. Ja, die Ephodia und die Syntyche ermahnen, einerlei gesinnt zu sein. Das waren sie nicht. Waren Kämpfer fürs Evangelium. Aber sie waren nicht einerlei. Da musste mal einer hin. Der Paulus schrieb das. Vielleicht haben die einen roten Kopf gekriegt, wie der Philipperbrief vorgelesen wurde. Mach's einer, aber das half. Da hat es ja geschrieben. Es wurde vorgelesen in Versammlung. Und deswegen gehen wir jetzt mal noch zum Philipperbrief. Ich gucke auf die Uhr. Noch ist Limit. Philipper 2, ich habe jetzt aus 4 zitiert, aber Philipper 2 steht in Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle oder Erbarmung, so erfüllet meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe haben, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhmtun, sondern in der Demut einer dem anderen höher achten als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Soweit der Philipperbrief. Paulus sieht einen Missstand bei den Philippern. Da waren welche, die aus Neid und Streit sogar das Evangelium brachten, da war Zoff bei denen, ja. Und dann hat er hier mit weisen Worten was serviert, was ihnen aber eine Botschaft vermittelte. Er hat einfach nur auf den Herrn Jesus hingelenkt und hat gesagt, dann seid doch so, wie der Heiland war. Ich meine, wenn es dann irgendwo eine Ermunterung gibt, ihr habt mich ja ermuntert, ihr habt mir ja was geschickt, dass ich auch weiter arbeiten kann. Das war schon klasse. Aber wenn er noch eine andere Ermunterung für irgendwas gibt, so unter euch so mal ermunternd, dann sucht das doch mal genauso. Nicht nur für mich, es geht doch auch um eure Leute. Und das hat er hier so fein inszeniert, da reingebracht, dass das kein Tadel war. Da konnte niemand sagen, der hat uns aber einen drauf gegeben. Ja? Das war eine Knallbotschaft, das war es gar nicht. Sie hatten hier Stoff zum Nachdenken. Wenn ihr noch mal eine Idee habt, jemanden zu ermuntern, vielleicht mal einer den anderen, vielleicht den Nebenbruder, die Nebenschwester neben dir, versucht das doch mal. Wenn es sowas gibt, dann erfüllt meine Freude und seid gleichgesinnt. Ihr habt doch allerhand Ideen, oder? Ihr seid doch voll Liebe zum Heiland und ihr wollt doch gut. Wenn es einen Trost gibt, wenn es eine Gemeinschaft, wenn es Gefühle gibt, zeigt die doch einander. Und am Ende schließt er dann und sagt, denn die Gesinnung, es geht hier um Gesinnung und um Zielsetzung, um Ideen, die man umsetzt, macht es doch so, wie der Heiland gemacht hat. Der hatte immer Ideen, wie er anderen Menschen helfen konnte. Immer neue Ideen. Und bei uns sind die Ideen schon raus. Der Grund ist, wir sind selbst am Limit. Ja, fehlt noch ein bisschen, da rasten wir aus. Und dann haben wir natürlich keine Kraft, den anderen zu helfen. Wir wollen selbst die Kraft, die wir haben, auch für andere verwenden und wenn dann irgendwo eine Ermunterung, ein Trost, wo man Gemeinschaft zeigen kann, wo Gefühle sind oder gar Erbarmungen, so macht das doch, indem ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe haben, gegenseitig die Liebe habt, einmütig, eines Sinnes, das ist auf Einheit hier getrimmt, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm. Der Ruhm, der klebt uns so an. Was denken die anderen, wenn ich das mache? Ich nenne das Image-Denken. Ja? Der Image von VW zum Beispiel hat einen Schaden bekommen durch die Abgaskrise. Ja? Jeder, der VW nennt und denkt an Abgaskrise, weiß, da ist er nicht mehr so ein einwandfreies Image. Ja? Das war beim ADAC genauso. Da ist ein Image-Schaden, der entstanden ist. Der muss irgendwo durch, muss der das ist ein jahrelanger Prozess, bis man wieder das Image, Image heißt Bild auf Deutsch, das Bild von dieser Gruppe, dieser Firmengruppe hat. Ja, es ist der größte deutsche europäische Autohersteller. Aber das Image ist angekratzt. Und jetzt übersetze das für uns. Unser Image, das pflegen wir ganz schwer. Wehe, wenn einer schlecht von uns denkt und wir kommen da schlecht bei weg. Was hat er gesagt? Ja? Und da müssen wir, um unser Image zu halten, das ist aber nichts anderes als die Maske, dass wir, jeder soll von uns natürlich edel denken. Ich will der Beste, ich will der Schnellste sein. Aber es gibt immer Bessere und immer Schnellere. Die können mehr. Ja? Das fängt bei den Kindern schon an. Ja, wenn du mit einer 5 nach Hause kommst, ist nicht so tolles Image. Ja? Wenn du natürlich vor den anderen mitgläubigen Kindern sagen kannst, und was hast du? Ich habe wieder nur 1. Was denn sonst? Ja. Du verrätst dich und merkst gar nicht, dass du dich nur selbst gelobt hast. Ja. Du willst das immer heil erhalten und wir wollen das alle. Das ist einfach ein Stück weit ist sogar gesund. Ja. Wenn man sagt, ist alles egal, was ich von mir denke, ich kann machen, was ich will. Da hat man ja auch kein Benehmen da drin. Man muss sich ja vernünftig verhalten. Aber man muss nicht alles dafür tun. Das ist nur eitler Ruhm. Wer wird angekratzt? Dann sage ich zu dem alten Bruder, dann sag du ihm doch mal was, dass das nicht geht. Der machte immer Sachen, die immer gleich waren und da war keine Bewegung drin, war mechanisch. Und er sagte, wenn ich den was sage, da geht er direkt hoch. Ja. Das ist schlechtes Klima, weil man dem anderen nichts sagen darf, man weiß ja schon, was das ist. Und das führt dann, und dann rechnet man aus, ja. Wenn mich jemand irgendwas fragt, irgendwas, dann denke ich schon gleich für den mit, wenn ich ihm das sage, dann wird er das antworten. Und dann komme ich schlechter weg. Ja? Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Da fragt der Herr Jesus, die Taufe Johannes, war sie vom Himmel oder war sie vom Menschen? Und da steht, der Text steht dabei, was sie denken. Ja? Sie dachten Folgendes, wenn wir sagen vom Himmel, da wird er sagen, und warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Da haben wir aber ein Riesenproblem. Da wissen wir keine Antwort. Ja? Wenn wir aber von Menschen sagen, dann gibt es Krieg von den Volk. Wir fürchten nämlich, dass sie uns dann steinigen. Wenn wir sagen, die Taufe Johannes war von Menschen. Ja? Und was sagten sie? Wir wissen es nicht. Das war glatt gelogen. Das war nur Image-Denken. Weil sie gesagt haben, wenn wir das sagen, dann sagen sie das. Wenn wir das sagen, dann passiert das. Und das darf nicht passieren. Und das ist keine Einfall. Das ist nicht aufrichtig. Das ist nicht echt. Der Jesus möchte gerne, dass wir den Mitgläubigen gegenüber nicht aus Streitsucht, nicht eitlen Ruhm, sondern in der Demut, und Demut ist ganz schwer, weil Demut ist natürlich manchmal eine falsche Vorstellung, die wir von Demut haben. Demut ist also nicht, dass wir schlecht von uns denken. Das ist Demut, ja. Sondern Demut ist, das habe ich auch von jemand anders, wenn wir gar nicht an uns denken, ja. Da hat man eine Unterhaltung oder redet man mit irgendwelchen Gläubigen irgendwo wo drüber und redet man so, als würdest du null sein. Gar nicht da einbezogen sein. Das ist unheimlich schwer. Aber das ist Demut, dass wir gar keinen Vorteil von uns suchen, sondern einfach suchen, dem Herrn zu gefallen. Das gefällt ihm. Und nicht, ach, den kannst du vergessen. Und so dem anderen eben Kontra geben. Das meint er hier. In Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Nein, wir stufen sie ein. In Schubladen, in Hierarchien, im Platz vorne, Platz hinten und Rückennummern, weiß ich, was für Erklärungen gibt, ja. Aber das will Gott nicht. Gott möchte dieses Schubladendenken nicht. Er möchte, dass wir jeden gleich aufnehmen. Ja? Wenn wir wissen, der hat eine Probleme und er hat auch damit und damit und damit Probleme, dann sollen wir trotzdem hier das beachten, den anderen höher achten als uns selbst. Denn bei uns ist immer, wir haben die höchste Stufe und alle anderen kommen nach und wir müssen mal gucken, auf welcher Leiter die jetzt irgendwo einzuordnen sind. Das ist Schubladendenken, aber es gefällt ihm nicht. Er möchte gerne, dass wir den anderen höher achten und uns entsprechend darunter einordnen. Jeder nicht auf das Seine, sondern auf jeder das Anderen. Was für einen Vorteil hätte er denn, wenn ich ihm das übergebe? Ja, das ist auch so, gibt es so ein paar Shops auch hier so im Gemeindeleben, der eine muss das machen, der andere muss das machen. Da gibt es so ein paar, die wollen gerne möglichst viel haben, ja. Ich verteile immer, weil ich immer genug habe, die übrig bleiben für mich. Mach mal ich sag mal gerne, putz du da mal die Toiletten, ja? Mach mal die Shops, wo sich keiner drum, da gibt es keinen Stau, da gibt es keine Massenansammlung, sondern mach mal genau das, wo niemand dran Spaß hat. Ja? Und lass die ganzen Ehrenshops, er ist der Fahnenträger, wir haben keinen Fahnenträger, aber ich sag nur, das sind die Ehrenshops, die will jeder machen. Ja, das sind, wer macht denn die Ansage? Ja, du musst natürlich ein führender Bruder machen, ja. Er ist zu klein dafür, er kann das nicht. Ich habe jetzt nichts gegen die Anzahl von Pern, dass er das falsch sagt. Aber ich sage nur, immer die Führungsposten annehmen, das ist nicht gut. Hinten einordnen, gefällt Gott viel besser. Und die Niedrigen, haltet euch zu den Niedrigen, haben wir eben gelesen. Und damit erklärt, denn diese Gesinnung sei in euch. Wenn man an den Herrn Jesus denkt, der von ganz oben sich als Mensch quasi zu nichts machte. Der Mensch ist nichts. Ja, das ist so gut wie zu nichts. Und hatte sich noch als Mensch erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Manche haben da sogar eine siebenstufige Leiter gesehen. Das muss jetzt nicht in sieben Stufen, kann auch in zwei Stufen sein. Aber trotzdem, dass der Jesus immer den untersten Platz nahm und auch noch am Kreuz gehorsam war. Das muss uns mehr Stoff geben, über ihn nachzudenken. Dann gehen wir zu der letzten Stelle, das 1. Mose 13. Da wird es jetzt noch ein bisschen kämpferischer. Denn da ist eine Begebenheit, wo Abraham mit Lot aneinander gerät. Und ich nehme die deswegen dazu, weil es ist ein bisschen ein praktisches Beispiel, was man eben gerade nicht machen soll. Ja. Ich lese mal vor aus 1. Mose 13, ersten 9 Verse. Abraham zog hier rauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh und an Silber und an Gold, und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte, und Abraham rief den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten gehen. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken mich zur Linken wenden. Kollision. Gibt es das unter Gläubigen? Kann der Schluss sein, wir trennen uns? Wir trennen uns in Ehe, wir trennen uns als Versammlung. Das kann nicht die Schlussfolgerung sein. Aber es gibt Situationen, die so nicht bleiben können. Das vermittelt uns diese Geschichte. Und wie war die entstanden? Deswegen habe ich die ersten Verse noch gelesen. Weswegen war die denn entstanden? Die war entstanden nicht nur, weil der Lot nach Ägypten zog, sondern weil der Abraham auch nach Ägypten zog. Da war ein schlechter Führer vom Lot. Aber der Lot war auch ein Gläubiger, sagt das Neue Testament. Er quälte seine gerechte Seele, die hatte eine gerechte Seele, sehr, weil er sich mit Sodom natürlich schweres Leid antat, geistlich gesehen. Aber jetzt war Abraham reich und er war reich. Und da gab das Problem. Das heißt, die Entstehung war schlecht. Abraham kehrte allerdings bis zu dem Ort zurück, wo er abgewichen war. Und rief den Namen des Herrn. Das heißt, Abraham war für sich in der Sache wirklich wieder an den Punkt zurückgekehrt. Das ist ein super Beispiel dafür, dass man an den Punkt zurückkommt, wo man abgewichen ist, und das dem Herrn auch sagt. Das hat er echt gemacht, aber trotzdem, das Land ertrug sie nicht. Und der schlimmste Satz hier drin ist der Vers 6, wo steht, der Vers 7, zweiter Teil, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da waren Zuschauer, ungläubige Zuschauer. Die sahen das Gezänk zwischen den Gläubigen. Ich übersetze das jetzt, ja. Da hat Abraham gesagt, das kann nicht so bleiben. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen Dinge umgehen. Wir müssen diese Streitpunkte ausräumen. Sonst sind wir kein Zeugnis. Wenn ihr euch jetzt hier streitet, der Paulus sagt an der Stelle, ihr beißt und fresst euch fast, ja. Da braucht ihr nach draußen kein Schild mehr zu machen. Könnt ihr vorne diesen Bibelvers zukleben, weil das euch niemand glaubt. Ihr braucht keine Traktate zu teilen, keinen Büchertisch machen. Wenn das hier so wäre, das kriegen die draußen alle mit. Und nur ein Streitfall reicht in der Versammlung und da geht ihr dran kaputt. Es gibt mehrere solche Versammlungen, wo Erbstreitigkeiten, irgendwas, Geld und sowas dazu führen, oder Brüder können sich nicht leiden. Es gibt, ich weiß nicht, von einem Land, wo ganze Versammlungen miteinander streiten. Es geht alles nur um Ehre und all sowas. Das Zeugnis ist kaputt, sag ich. Ihr braucht keine Kalender zu verteilen. Ihr könnt die ganze Bestellung könnt ihr alle in die Tonne treten. Das braucht ihr nicht mehr. Ja? Da geht alles dran kaputt. Und da muss ihnen was passieren. Und da muss man sagen, wir müssen den Streitpunkt umgehen. Das nehme ich mal von dem Trennen. Weil Trennen von Gläubigen, das kann niemals die Lehre hieraus sein. Aber der Satz hier, der ist sehr gut. Und den musste ich als Kind immer x-fach schreiben. Ja, da waren 5 Jungs. Und wir zackten uns natürlich öfters. Das ist bei so ein paar Jungs. Ja, Bernd kennt ja auch diese Geschichten. Ja. Und meine Mutter sagte immer, sofort schreibst du eine Strafarbeit, dann haben die 2 Kampfhände, jeder schreibt 20 Mal, und deswegen kenne ich den Vers bis heute auswendig, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir, denn wir sind Brüder. Ja? Und wenn wir den nicht schrieben, schrieben wir den anderen, sieh, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das waren beide bei Strafarbeiten immer. Entweder kam der dran oder der dran. Und den haben wir so oft geschrieben müssen, dass ich den jetzt auch auswendig kann. Und das ist diese Geschichte. Und weil ich den eben lernen musste, habe ich die Geschichte auch genommen, weil die ja dazugehört. Weil das nicht gut ist. Und was ist nicht Psalm 133, sondern es ist genau das Gegenteil. Weil die anderen sehen das. Und die sagen sich, das wollen die Christen sein. Wir glauben ihnen nichts mehr. Die glauben ihnen nichts mehr. Die nehmen das noch an, aber die verraten nicht, was sie denken. Ja? Und deswegen wollen wir dieses liebliche Bild auch behalten und wollen hieraus lernen. Und der Abraham ist doch hier weiter als der Lot, denn er sagt, bitte, wir müssen irgendwie hier eine Teilung schaffen. Ja? Und man muss auch dann schon mal eine Teilung machen. Dann mach du den Teil und ich mach den Teil. Wenn wir immer aneinander geraten, das kann es ja nicht sein. Ja? Also auch für eine Ehe heißt das nicht, dass man sich trennen soll. Niemals will Gott die Ehe trennen. Die Ehe hat keinen Notausgang, gibt's nichts. Da muss man zusammenbleiben. Und selbst wenn es immer wieder, man muss aber irgendwie Wege finden, die diese Kollisionen vermeiden. Und das muss man auch unter Gläubigen. Deswegen einander ertragen ist ein Stück davon, dass man sagt, dann mach du den Teil und ich mach den Teil. Ja? Und das ist klug und das wird dir gesagt. Und der Abraham sagt so schön, wenn du links willst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. War das nicht fein? Das war doch volle Freiheit dem anderen lassen. Er hätte auch sagen können, ich bin ja schließlich der Onkel, ja, und ich sage, was ich mache. Das Ergebnis war natürlich, der Lot guckte nach Sodom, hat die Weiden gesehen und hat gesagt, das ist besser. Aber es war schlechter. Und da zog sein Herz, man sieht dann, er geht immer weiter und irgendwann wohnt er da drin und dann ist er nachher sogar noch im Stadttor, also im Stadtrat heißt das, von Sodom und hat da, weiß ich, war Bürgermeister von Berlin oder wie man heute sagen würde, ja, Hamburg oder das ist ja alles Sodom ähnlich. Ja, ist so, tatsächlich. Ja, das wisst ihr ja von dem Bobo-Reit, kennt ja jeder hier. Und in Hamburg ist das ja auch nicht viel anders. Ja, aber ich sag so, das ist das Ergebnis, wenn Gläubige nicht die Trennung von den Bösen machen, aber ich meine, diese Geschichte gebe uns her, kein Gezänk sein lassen. Und da gibt es einen schönen Vers, Sprüche 17, der heißt wie folgt. Wie die Entfesselung von Wasser so ist, ich muss den Vers doch lesen, weil den Vers brauchen wir. Ich meine Sprüche 17, wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Vers 14, ja, das haben wir überlesen. Der Anfang eines Zankes ist wie die Entfesselung von Wasser, so lasst den Streit, ehe er heftig wird. Die Übersetzung heißt wie folgt. Sobald das nach Streit riecht, hören wir auf zu reden und wir gehen weg. Denn wenn es Streit wird, dann ist das wie eine Entfesselung von Wasser. Wird hier nicht gesagt, ob ein Wasserfall gemeint ist oder ein riesen Sturmflut, das ist alles egal. Ja, oder eine Überschwemmung, die ganze Gegend überschwemmt, sondern es ist dann nicht mehr zu bremsen. Deswegen lass den Streit und sobald das danach riecht, tschüss, dann ist Schluss. Da gehen wir auf der Stelle, weil das darf nicht unter den Gläubigen passieren. Mit der Grund, lass kein Gezänk sein. Das habe ich bis halb sechs geredet. So lange wollte ich eigentlich gar nicht, aber es waren ja auch viele Momente. Ich habe mich hoffentlich nicht überfrachtet. Heute Abend ist etwas lockerer, weil Geschichten sind einfacher, weil man kann sich dann reinversetzen in die Geschichte. Man erlebt das so mit und ich nenne das gerne immer Live-Schalten, weil das ist wie im Fernsehen, wenn man, jetzt gehen wir live nach, Syrien. Dann sagen wir, ach ja, ist ja mittendrin. Ich habe jetzt keine Fernsehempfehlung gegeben, ich soll das falsch verstehen.